willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf Sie heute wieder mit auf die Reise nehmen durch die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. In diesem Podcast werden komplexe HNO-Probleme des alltäglichen Lebens sowie Themen aus Kopf- und Halschirurgie näher beleuchtet. Gemeinsam mit Fachexperten und Expertinnen beantworten wir Ihre Patientenfragen. In dieser Folge geht es um ein sehr heimtückisches Virus, das humane Papillomavirus, kurz genannt HPV. Hauptsächlich kennt man dieses Virus in Zusammenhang mit Gebärmutterhalskrebs. Bestimmte Virustypen erhöhen aber auch das Risiko für schwere HNO-Erkrankungen, wie etwa Mandelkrebs. Genau darüber wollen wir heute sprechen mit Universitätsprofessor Dr. Dietmar Thurnherr, stellvertretender Klinikvorstand und Abteilungsleiter für allgemeine HNO an der Universitätsklinik Graz. Herr Professor Thurnherr, danke, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Sehr gern. Herr Professor Thurnherr, das HP-Virus wird in der österreichischen Bevölkerung nach wie vor unterschätzt. Ich traue mich sogar zu behaupten, viele Menschen haben sich noch wenig bis gar nicht damit beschäftigt. Klären Sie uns doch bitte mal auf, was ist HPV für ein Virus, welche Typen gibt es und was macht das Virus so heimtückisch?
Also das HP oder HPV, humanes Papillomavirus, ist nicht ein Virus. Leider gibt es da sehr, sehr viele verschiedene Typen, also Serotypen, wie wir sagen. Wahrscheinlich sind es weit über 200. Von ungefähr 100, 120 wissen wir schon mehr. Und das humane Papillomavirus zählt eben unter die sogenannten Onkoviren. Sie sind also in der Lage, Tumoren, gutartige oder auch bösartige, auszulösen. Und so unterscheiden wir auch ganz grob die Virustypen. Man unterscheidet sogenannte Low-Risk-Typen, also Viren, die mit einem geringen Risiko bösartige Tumoren auslösen können, von den sogenannten High-Risk-Typen, also Hochrisiko-HP-Typen, von denen wir wissen, dass, wenn man damit angesteckt wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein bösartiger Tumor ausgelöst wird. Bei den sozusagen harmloseren Varianten, die kennen wir alle vielleicht aus der Kindheit, die ganz normale Warze der Haut wird durch HP 1, 2 oder 4 ausgelöst. Das ist eine Warze, eine Verruca vulgaris, ist ein gutartiger Tumor. Aber das ist schon die Ausnahme. Danach wird es schon etwas ernster. Bei den Low-Risk-Typen gibt es eben solche, die zum Beispiel die rezidivierende respiratorische Papillomatose, früher hat man gesagt Larynx-Papillomatose, also Papillome am Kehlkopf auslösen. Und das ist HP 6 und 11. Und die sind eben Low-Risk, also die Wahrscheinlichkeit, dass da ein bösartiger Tumor draus wird, ist eher gering. Und üblicherweise wird das im Geburtsvorgang übers Fruchtwasser von der Mama aufs Kind übertragen. Das heißt, es sind oft kleine, oder es sind meistens kleine Kinder, die uns da begegnen. Und dann bleiben eben die Bösen übrig, die High-Risk-Typen. Und das ist eben zum Beispiel HPV 16, 18, 31, 33, 45 und so weiter. Da gibt's ganz schöne Zahlen. Bekannt hat hier HPV 16 bekommen. Der berühmte Forscher Harald von Zuhausen hat ja den Nobelpreis für seine HP-Forschung bekommen. Und HPV 16 und 18, die sind eben für das Zervixkarzinom, also Gebärmutterhalskarzinom, zuständig.
Vielleicht, dass ich da die Zwischenfrage stelle, weil das wäre die nächste.
Ja.
Wie ansteckend ist das HP-Virus und wie wird es übertragen?
Fangen wir umgekehrt an. Wenn wir jetzt einmal die normale Warze, die so bei Kindern an den Knöcheln oder Zehen am Fuß auftreten, weglassen, wird das HP-Virus über Geschlechtskontakt übertragen. So ganz allgemein gesagt. Es ist also eigentlich eine Geschlechtskrankheit und rein statistisch nimmt man an, dass, wenn man ein gewisses Alter erreicht, dass 80% der Erwachsenen in irgendeiner Form mit HPV in Kontakt waren. Also wie hoch die Chance ist, das zu kriegen, wissen wir nicht ganz genau, denn die Ansteckung verläuft mehr oder minder symptomlos. Also wenn sich jemand ansteckt, weiß sie oder er nicht, dass das passiert ist. Es ist also nicht so, dass man jetzt wie bei unseren typischen Erkältungsviren Halsweh kriegt oder heiser wird oder Husten kriegt. Man spürt es einfach nicht. Und in aller Regel, wenn man immunologisch gesund ist, geht das wieder weg. Also man sagt so nach 1,5 bis 2 Jahren, wird der Körper das Virus wieder los. Woher wissen wir das? Da gibt es ein paar Untersuchungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Impfung wurde zum Beispiel ein berühmtes Durchimpfungsprogramm auf Costa Rica gestartet. Und eine der Nebenfragen war, wenn wir uns sozusagen die Viren im Rachen, in der Mundhöhle anschauen, wie gut schützt diese Impfung? Und aus diesen Untersuchungen weiß man eben auch, dass wenn man es sozusagen wie bei uns einen Hörsaal junger Leute nimmt, dann hat eine bestimmte Anzahl ist HPV-positiv, ohne dass die krank sind. Und wenn ich 2 Jahre später schaue, dann ist die Zahl gleich hoch, nur sind es andere Leute teilweise. Also man wird es wieder los, man kriegt es wieder. In der Anfangsphase, sozusagen vor 20 Jahren ungefähr, wo die HNO-Welt sich damit beschäftigt hat, aufgrund der Tumoren, die durch HPV im HNO-Bereich auftreten können, ist das ja ein völlig neues Thema in der Head and Neck Cancer, in der Kopf-Hals-Tumor-Welt gewesen, weil hier auf einmal eine Geschlechtskrankheit sich als Tumor bei uns manifestiert hat. Und da wurden viele Untersuchungen angestellt und speziell die Amerikaner, die über so ein Thema auf Kongressen nie reden konnten, hatten große Freude dran. Und wo das frisch war, das Thema, hat man sich auf amerikanischen Kongressen wie auf einem Aufklärungscamp gefühlt. Und speziell die Maura Gillison hat sich sehr damit beschäftigt und die haben in ihren Untersuchungen gesagt, also so ein Cut-off ist mehr als 8 Lifetime-Sex-Partners, dann steigt das HPV-Risiko wirklich an. Ja, wenn man das in der Vorlesung sagt, sieht man so einige Studenten und Studentinnen so ein bisschen verängstigt schauen, aber so scheint das zu sein. Also wir wissen nicht genau, wie ansteckend das ist, aber die Durchseuchungsrate ist hoch. Man sagt so im Durchschnitt, ob das global so stimmt oder ob das genau für Österreich so zutrifft, wissen wir nicht. Aber so wenn man 50 Jahre alt wird, ist die Chance, dass man mit HPV Kontakt hatte, 80% circa. Also es ist rum.
Es ist ja natürlich nicht nur ein Tumor, der da entstehen kann wahrscheinlich. Was gibt es noch für Infektionen, die im Zusammenhang in der HNO mit HPV auftreten können?
Also das Problem ist, dass wir keine gesicherte Vorstufe im HNO-Bereich haben. Das heißt, diese Viren haben eine besondere Neigung, sich in das Mandelgewebe einzulagern. Das ist so ihr Gebiet, der sogenannte Waldeyersche Rachenring. Also im Bereich der Gaumenmandel, der Zungengrundmandel, dieser ganzen Lymphfollikel im Rachenbereich. Und dort nistet sich das Zeug gern ein und schlummert einmal vor sich hin und schaut einmal, was macht das Immunsystem mit mir. Es gibt ja speziell bei Gebärmutter Halsveränderungen, die als Vorstufen, das ist jetzt nicht so mein Gebiet, aber als Vorstufen für die spätere Entwicklung des Cervixkarzinoms gelten. Das ist bei uns nicht so. Wir haben keine Vorstufen. Die Leute kommen, haben einen Tumor dort. Es wird auch momentan nicht dazu geraten, dass man screent, dass man da irgendwelche Abstriche bei Gesunden nimmt, weil eben die Chance, dass ich es finde, hoch ist. 80% haben wir gesagt. Und was tue ich dann? Ja. Was mache ich mit dem? Und es gibt manchmal ganz selten Leute, die haben so eine Art Papillome, die nehmen wir weg und schicken sie ein und machen einen HPV-Test drauf. Aber in Wirklichkeit, am Ende des Tages hocken Leute vor uns in der Ambulanz, sagen, ich kann schlecht schlucken, es strahlt aus, vielleicht in ein Ohr, es tut weh, vielleicht kann ich meinen Kiefer nicht mehr so gut bewegen. Und dann schauen wir rein und finden einen, zum Beispiel Mandelkrebs. Oder etwas, was ausschaut wie so ein Mandelkrebs, ein Tonsillenkarzinom. Das heißt, da beginnt die Durchuntersuchung.
Das heißt, eigentlich komme ich mit den Symptomen schon, die eigentlich schon in eine ernstere Richtung gehen im Normalfall,
ja,
oder?
Ja, so sehen wir das. Und wir haben unsere eigenen Zahlen hier angeschaut und die werden schon repräsentativ für Österreich sein. Sozusagen, wenn man in unserer Ambulanz jemanden vor sich hat, der einen Mandeltumor hat, einen Mandelkrebs hat, dann ist die Chance Minimum 50%, dass der HPV-positiv ist. Das entspricht dem, was wir so im deutschsprachigen Raum sehen, wenn Sie in einer amerikanischen Großstadt, Pittsburgh, Pennsylvania, New York, in diese Ambulanz gehen, ist die Chance 90%.
Oh.
Bis zu 90%, also ist höher als bei uns. Das heißt, wir nehmen eine Probe, um zu beweisen, dass es so ein Tumor ist und schicken auch die Probe zur HPV-Analyse. Das gehört mit dazu. Wir tun das nicht bei allen Tumoren im Kopf-Hals-Bereich, weil HPV nur im Bereich dieses Mandelgewebes eine prognostische Bedeutung hat. Wenn ich dort eine Probe nehme, das HPV-positiv, dann weiß ich, dass auf jede Therapie, die ich mache, doppelt so gut anspricht, als wenn ein HPV-negativ ist.
Also das heißt, es macht definitiv einen Unterschied, ob ich einen HPV-induzierten Tumor habe oder nicht.
Genau, aber nur im Mandelbereich, also bei der Gaumenmandel, bei der Zungengummimandel. Wenn das der gleiche Tumor an der Zunge ist oder im tiefen Rachen oder im Kehlkopf, hat das keine prognostische Bedeutung. Die ist ausschließlich auf diese lymphatischen Organe beschränkt. Und dort ist es wichtig. Das heißt, wir müssen bei denen einen HPV-Nachweis führen, aber nicht zum Beispiel an der Zunge oder im tiefen Rachen oder so weiter.
Macht es dann einen Unterschied auch in der Therapie? Wenn ich jetzt zum Beispiel eben ein Mandelkarzinom habe aufgrund von HPV, wird das anders therapiert?
Nein, man hat zuerst gedacht, die sprechen gut an, also machen wir weniger Therapie. Das ist derzeit, auch heute noch, derzeit nur in Studien der Fall. Wenn man kein Studienpatient in einer dieser Studien ist, die sich mit der Reduktion von Therapie bei HPV-Positivität beschäftigen, kriegt man ganz normale vorgegebene Standardtherapie. Also man wird so operiert, so bestrahlt, so mit Chemotherapie oder Antikörpern behandelt, wie man es auch täte, wenn man HPV-negativ ist. Es ist derzeit keine Empfehlung, global.
Wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen. Es gibt ja eine Impfung gegen gewisse HP-Typen. Ist sie bei Kindern und Erwachsenen gleich wirksam? Gibt es da Studien dazu?
Ja, da gibt es jede Menge Daten dazu. Die Impfung ist wirklich am besten, wenn die Kinder noch keinen HPV-Kontakt hatten. Deshalb ist auch die Empfehlung, ab 9 Jahren zu impfen. Wir waren übrigens im Jahre 2014 das erste europäische Land, das die Impfung kostenlos für Mädchen und Buben zur Verfügung gestellt hat. Also wir waren da Vorreiter, weil bei einer Geschlechtskrankheit nur eine Seite zu impfen ist, bringt nichts. Ja. Muss man beides tun. Also das heißt, sie ist umso wirksamer, je früher ich sie gebe, also vor HPV-Kontakt. Sie wird derzeit in Österreich von 9 bis 21 Jahren kostenlos angeboten und danach empfohlen bis zum 30. Lebensjahr. Das war noch vor ein paar Jahren anders, hat man gesagt, Kinder, und dann macht es keinen Sinn mehr. Wir wissen, es bringt noch was, aber es bringt immer weniger. Also wenn man schon mit einem 10. HPV-Virus in Kontakt war, wird es nicht mehr so viel bringen. Aber seit es den neuen Fachimpfstoff gibt, wo 2 Low-Risk-Viren, 6 und 11, und die bedeutsamsten High-Risk, also 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, dann hat man vielleicht nicht gegen alle diese Serotypen Kontakt gehabt und dann kann es ein bisschen was bringen.
Also zu spät ist es nie, oder? Verstehe das jetzt richtig, oder?
Ja, ganz genau. Also sind die Fragen, die wir auch in der Ambulanz gestellt kriegen, also wenn zum Beispiel Angehörige von unseren Patienten da sind, soll ich mich impfen lassen oder umgekehrt jemand bei uns, wir werden jetzt mittlerweile auch mit diesen Fragen konfrontiert, die Lebenspartnerin hat ein Zervixkarzinom und bei Zervixkarzinom ist in über 97% irgendein HPV dabei. Soll ich mich impfen lassen? Ja, im Zweifelsfall ja. Wir müssen sagen, die Wirksamkeit ist nicht so gut, wie wenn sie 9 Jahre alt wären und nie Kontakt damit hatten, aber im Zweifelsfall impfen, das ist so momentan die Empfehlung. Was wir wissen ist, wenn schon ein Karzinom da ist, bringt's nichts. Da hat man Studien gemacht. Also man kann sie impfen lassen, aber es wird nichts bringen in Bezug aufs Karzinom.
Ja. Gibt's Risikofaktoren, die die Entstehung von HNO-Erkrankungen im Zusammenhang mit HPV noch fördern können?
Also die klassischen Risikofaktoren ist die gute alte Kombination aus Rauchen und Alkohol, die zusammen synergistisch wirken. Also das bedeutet, die Wirkung ist mehr als die Summe der Einzelteile. Insbesondere, wenn man stark raucht und das Ganze mit Spirituosen kombiniert. Wo ich junger Assistent war, war der typische HNO-Patient, war männlich, zwischen 50 und 60 und hat viel geraucht und viel Alkohol getrunken. Das war der Klassiker. Es ist nach wie vor so, dass bei der Verteilung bei Kopf-Hals-Tumoren 70% Männer sind. Aber mit HPV hat sich das auch ein bisschen Richtung weibliche Patienten verschoben. Und jetzt ist eben HPV dazugekommen. Wenn man natürlich HPV nicht hätte, hätte man auch das Karzinom nicht. Aber es ist insofern positiv, als dass man so viel besser, ungefähr doppelt so gut auf die Therapie anspricht. Es ist die Frage, wie kombiniert sich das sozusagen mit den anderen zwei Dingen. Da ist die Datenlage nicht so gut, aber wir wissen, wenn man zusätzlich raucht, ist die Empfänglichkeit für HPV höher.
Echt?
Ja. Aus ein paar Studien kann man vielleicht ableiten, ungefähr doppelt so gut. Man nimmt es leichter auf. Die Schleimhaut nimmt das leichter auf. Und Männer sind wahrscheinlich für HPV empfindlicher als Frauen. Nicht ganz doppelt so empfänglich, aber doch empfänglicher.
Wie erklärt man sich das?
Das weiß man nicht so genau, aber wir wissen ja auch, dass Männer für, was weiß ich, diese banalen Erkältungskrankheiten, also die Schnupfenzeug, empfänglicher sind, weil das Immunsystem in dieser Hinsicht vielleicht nicht ganz so gut so gut reagiert. Das gibt dem Begriff Männerschnupfen eine ganz andere Bedeutung. Also wir sind einfach ein bisschen empfänglicher für diese Art von Viren. Also Männer, das Risiko wahrscheinlich doppelt so hoch, das aufzunehmen.
Wenn ich jetzt ein HPV-induziertes Mandelkarzinom habe, wie ist die Prognose? Schaut es besser aus, wie wenn ich ein unter Anführungszeichen herkömmliches Mandelkarzinom habe, oder kann man HPV in Zusammenhang mit Mandelkrebs besser behandeln?
Nein, die Therapie ist ja die gleiche. Wir sollen ja nicht außerhalb von Studien erst irgendwelche Modifikationen oder vielleicht sogar Reduktionen vornehmen. Bis diese Frage geklärt ist, kriegt die Standardtherapie. Aber so über alle Stadien hinweg kann man sagen, dass die 5-Jahres-Überlebensrate so bei 80% liegt, wenn man HPV-positiv ist. Also ist gut. Und wenn man HPV-negativ ist, ist sie ungefähr die Hälfte davon, 40%. Also es macht wirklich einen Riesenunterschied aus.
Wie erklärt man sich das? Gibt es da Studien oder nicht?
Also wir wissen das nicht genau immunologisch, weil hier ist es auch so, dass die Leute auch besser tun, wenn ich sie nur operiere. Das ist ja nicht so wie Bestrahlung und Chemotherapie, die schon tiefgreifend ins Immunsystem eingreifen. Also das kann ich im Detail oder eigentlich nicht erklären.
Wie vielversprechend ist denn auch die Forschung in diesem Bereich? Gibt es da irgendwie Trends oder irgendwelche neuartigen OP-Formen schon für Mandelkarzinome?
Forschung wird da extrem viel gemacht. Das ist eine oder eigentlich die häufigste Geschlechtskrankheit. Wird viel geforscht, wird viel an neuen Impfungen geforscht, molekularbiologisch. Also da gibt es keine neuen Operationsverfahren, die HPV-spezifisch wären, weil eigentlich will ich ja durch sozusagen systemische Therapien der Sache Herr werden. Also Ideen wie das Immunsystem stärken, die Impfung verbessern oder sozusagen spezifische Virologika entwickeln. Da ist sicher auch die Pharmaindustrie sehr dahinter. Derzeit außer den Impfungen ist mir da für Kopf-Hals-Tumoren allerdings nichts bekannt.
Was müsste denn Ihrer Meinung nach noch mehr passieren? Ich habe es eingangs angesprochen, die Bewusstheit in der Bevölkerung nämlich noch mehr zu erhöhen für das Thema HPV. Oder finden Sie, das hat schon Fortschritte gemacht in den letzten Jahren?
Naja, es wird schon entsprechend geworben. Hier kommt noch eines dazu. Wir sind jetzt nicht unbedingt in einem Land, wo alle Hurra schreien, wenn es um Impfungen geht. Das heißt, das ist, glaube ich, einer der Hauptprobleme. Die WHO hat ja beschlossen, dass bis 2030 90% der Mädchen HPV geimpft sind, damit das Zervixkarzinom zurückgeht oder weg ist. Weil das ist sozusagen über 90% ist die Durchimpfungsrate, um Herdenschutz zu erreichen. Die Australier, die sehr früh damit begonnen haben, sind bei über 80%. Wir schwanken irgendwo je nach Statistik bei 30%. Also in einer gewissen Altersgruppe bei den jungen Leuten gibt es für die Erstimpfung 50%, aber die zweite Dosis kriegen die dann nur mit 14%. Also wir sind irgendwo bei irgendwo zwischen 30% und 40%. Also wir sind immens weit weg von einer Durchimpfung. Aber ich glaube, das ist insgesamt so ein Problem der deutschsprachigen Länder.
Aber wie realistisch, wenn man jetzt das außer Acht lässt, wäre es wirklich eben, das so gut in den Griff zu bekommen durch die Impfung, dass man eben keine Mandelkarzinome und keine Gebärmutterhalskarzinome mehr hat durch HPV?
Wir nehmen als Vorbild immer das Cervixkarzinom. Das Mandelkarzinom ist auch ein Plattenepithelkarzinom, sehr ähnlich durch HPV ausgelöst. Und wir sagen, wenn die Impfung gut wirkt und das Cervixkarzinom weggeht, wird auch das Mandelkarzinom weggehen. Aber das muss man erst abwarten. Das wissen wir nicht. Das heißt, wenn wir jetzt bei den Kindern eine hundertprozentige Durchimpfungsrate hinkriegen, können wir in 20 bis 30 Jahren sagen, ob das so stimmt mit dem Mandelkarzinom. Das müssen wir abwarten. Und solange die Durchimpfung so ist, wie sie ist, ist noch viel zu tun. Also, es stimmt schon. Es wurde viel Aufklärung zum Beispiel über HIV gemacht. Aber HPV ist so...
Es läuft so mit.
Es läuft so mit. Das ist ja eigentlich harmlos. Es sind circa 400 Cervixkarzinome im Jahr. Bei der Zahl der Rachenkarzinome wissen wir es nicht ganz genau, weil in der Statistik Austria gibt es zwei Marker für, also zwei Felder für Kopf-Hals-Tumoren. Das eine ist Kehlkopf und der Rest. Und der Rest ist auch die Mundhöhle und die Lippe dabei. Insgesamt ist es so, dass in vielen Ländern der Welt HPV-induzierte Tonsillenkarzinom die Zahl der Cervixkarzinome überholt hat. Und das ist wahrscheinlich auch in Österreich so der Fall, nur kann ich es nicht aus der Statistik rauslesen. Aber das nimmt zu.
Aber es gibt auf jeden Fall gute Chancen, durch die Impfung in die richtige Richtung zu gehen, wenn weiter Bewusstseinsarbeit betrieben wird in der Bevölkerung.
Ja, es ist absolut notwendig, dass die Kinder alle geimpft werden. Aber es ist kostenfrei. Es kostet nichts.
Also es ist auf jeden Fall in dem Gebiet noch viel Bewusstseinsarbeit zu machen, aber mit der Impfung gibt es zumindest eine gute Möglichkeit, HPV in den Griff zu bekommen. Vielen Dank, Herr Professor Thurnherr, für diese spannenden Einblicke ins Thema HPV. Ich glaube, wir könnten da noch ein bisschen länger drüber sprechen. Ich hoffe, dass wir damit etwas zur Aufklärung in der Bevölkerung beitragen können. Vielen Dank auch an Sie da draußen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge unseres HNO-Podcasts erscheint im kommenden Monat, dann zum Thema Tonsillektomie. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
Dankeschön.